Ich habe an Pfingsten und auch vergangene Woche jetzt schon 2 Predigten über den Heiligen Geist gehalten. Wenn du nicht da warst, auf unserer Webseite findest du unsere Predigten online. Es macht immer Sinn, sich das ganze Paket anzuhören, weil es baut immer aufeinander auf in irgendeiner Art und Weise. Eigentlich wollte ich nur eine Predigt darüber halten, aber es hat mich einfach irgendwo nicht mehr losgelassen. Und jetzt sind wir schon bei Teil 3. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass Christen weltweit Pfingsten feiern, das Pfingstfest, aber ein großer Teil hat keine wirkliche Erkenntnis, was es mit Pfingsten eigentlich auf sich hat. Ich meine, da draußen Menschen, die jetzt, ich sag mal so formal Christen sind, können mit Weihnachten kaum noch was anfangen, haben meistens auch keine Ahnung, was an Ostern los ist, aber Pfingsten, das ist von all den Events der, wo am meisten Unkenntnis herrscht. Wir haben vergangene Woche gelernt, dass Pfingsten die Erfüllung einer Verheißung aus dem Alten Testament war. Die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch, wie der Prophet Joel das angekündigt hatte. Die Jünger hatten die Anweisung von Jesus erhalten, in Jerusalem zu bleiben und auf diese Verheißung des Vaters zu warten. Und konkret sagte Jesus ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis, Power. Und er sagte ihnen auch, wozu sie diese Kraft erhalten würden. Er sagte, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Das war die Verheißung. Das wird passieren. Ihr werdet Kraft empfangen. Und dann kam Pfingsten. Die Jünger waren alle zusammen, als ein mächtiges Brausen vom Himmel kommt und etwas wie Feuerzungen sich auf die einzelnen Leute gesetzt hat, die da zusammen waren und gewartet haben. Und das Nächste, was passiert ist, dass sie allesamt begannen, Gott in Sprachen zu verherrlichen, die sie nie gelernt hatten. Und wir haben letzte Woche gehört, dass weltweit heute etwa 630 Millionen Christen diese Erfahrung gemacht haben, in einer Sprache zu beten, die sie nicht gelernt haben, oder sich als Pfingstler oder Charismatiker zumindest diesem christlichen Lager zurechnen. 630 Millionen, das sind fast ein Drittel aller Christen auf dieser Welt und das ist die schnellstwachsende Bewegung innerhalb der Christenheit, Pfingstler und Charismatiker, die diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen. Jedenfalls, an diesem ersten Pfingsten waren jede Menge Neugierige aus aller Herren Länder Zeugen und hörten diese Jünger in Sprachen reden, die sie verstanden. Und unser bis zu diesem Zeitpunkt noch geknickter und etwas zurückhaltender Petrus hält eine so hammermäßige Predigt, dass sich 3000 Leute bekehren. Das ist ja mal eine Ansage. Diese Jünger waren auch vor der Taufe im Heiligen Geist wiedergeborene Christen. Aber am Pfingsten empfingen sie etwas, das sprengte alles. Dynamis, Power. Und mein bildhafter Vergleich dazu letzte Woche war der ausgebildete, legal bevollmächtigte Polizeibeamte, der zwar Uniform und Dienstausweis hat, sich in den Gesetzen auskennt, aber ohne Waffe keine wirkliche exekutive Power hat. Um Strafzettel für Falschparken auszustellen, da genügt sicher auch ein Ausweis und eine Uniform. Aber um eine Geisel zu befreien oder einen gewalttätigen Drogendealer festzunehmen, braucht es ein bisschen mehr als einen Dienstausweis. Da braucht es die Power, da ist Dynamis gefragt, das ist die 9mm Heckler & Koch, die löst diese Probleme. Das ist eine ganz wichtige Grundsatzfrage der neutestamentlichen biblischen Lehre, die wir hier haben irgendwo. Kann man Christ sein, ohne diese Taufe im Heiligen Geist erlebt zu haben? Und lehrt das Wort Gottes über die Bekehrung, über die Wiedergeburt hinaus noch ein gesondertes Erlebnis, dass man Taufe im Heiligen Geist oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder Geistestaufe bezeichnet? Meiner Meinung nach definitiv. Die Bibel spricht davon, dass alles, was nicht sicher ist, durch 2er oder 3er Zeugen bestätigt werden müssen. Und das gilt auch für das Wort Gottes selber. Und die kürzeste Zusammenfassung dessen, was eine Wiedergeburt, was die Errettung ausmacht, findest du im Römerbrief. Da schreibt Paulus im Kapitel 10, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Gibt es daran irgendetwas misszuverstehen? Klarer geht es überhaupt nicht. Das ist das gesamte Evangelium in ein paar Worten zusammengefasst. Wir lesen hier nicht, dass es heißt, wenn du mit deinem Mund in neuen Sprachen Jesus als Herrn bekennst. Steht nicht da. Also wir sehen zweifelsfrei, dass die Jünger auch vor Pfingsten schon Christen waren. Wir belegen das aber durch weitere Bibelstellen. Ich habe ja eben gesagt, zwei der drei. In Apostelgeschichte 8 lesen wir von Stephanus, der zum ersten christlichen Märtyrer wurde. Stephanus wurde gesteinigt in Jerusalem und am selben Tag brach dort eine Verfolgung in Jerusalem los. Und sämtliche Gläubige, außer den Aposteln, verließen die Stadt. Darunter auch Philippus. Das heißt, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahmen wurden geheilt. Wenn du mal sowas erleben willst, wo ist der Eckhart? Da ist irgendwo da hinten. Da hinten, heb noch mal die Hand. Wenn du das mal live erleben willst, fahr mal mit Eckhart nach Äthiopien. Leute, ich habe da einige Veranstaltungen erlebt, so stelle ich mir das vor, wie das damals auch passiert ist, wo wirklich dämonisch besessene Leute dermaßen auffällig um sich geschlagen haben und geschrien haben. Ich habe erlebt, ich meine, die sind da in Äthiopien nicht so zimperlich wie bei uns vielleicht. Ich habe erlebt, dass dann 3, 4 Älteste oder Ordner hingingen, schnappen den am Kragen, ziehen dem am Boden entlang in irgendein Zelt und ich habe da mal reingeguckt und da war auch einer, der wirklich dämonisch besessen um sich geschlagen hat. Und der Älteste sagt, im Namen Jesus komm raus und haut ihm einen auf die Backen. Wow. Huhu. Auf jeden Fall, das ist passiert hier. Unreine Geister, sie fuhren aus mit lauter Stimme. Und ich würde sagen, da war Dynamis unterwegs. Und es war große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigt, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Ich musste festhalten, sie was? Sie glaubten und ließen sich taufen. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Das ist auch eine interessante Stelle, ja. Philippus predigt das Evangelium, er treibt Dämonen aus, Leute werden geheilt und alle möglichen Dinge passieren. Aber offensichtlich sind durch ihn die Leute nicht im Heiligen Geist getauft worden. Aber dann senden sie Petrus und Johannes hin. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Okay, jetzt habe ich ein bisschen schneller gemacht, jetzt bin ich wieder im Zeitplan, jetzt kann ich ein bisschen langsamer machen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wenn ich... Okay, halten wir fest, diese Leute waren bereits gläubig und getauft. Und dann kommen Petrus und Johannes, um ihnen die Hände aufzulegen und sie empfangen den Heiligen Geist. Und an was erkannten sie, dass die Leute den Heiligen Geist empfangen hatten? Haben wir letzte Woche gelernt, im Zusammenhang mit einem Hauptmann Cornelius, sie hörten sie in fremden Sprachen beten. Wenn das völlig neu ist für dich, ich weiß ja, kenne ja die Leute nicht mehr, ich sage immer so ein Drittel der Gottesdienstteilnehmer, weiß ich nicht, wer es ist, ich weiß nicht, welchen Hintergrund du hast. Aber vielleicht fragst du dich gerade an dieser Stelle, was hat das für einen Sinn, diese Gabe in einer Sprache zu beten, die du nie gelernt hast? Relativ einfach. Der Apostel Paulus lehrt dazu im 1. Korinther 14, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Im Römerbrief im Kapitel 8 sagt er, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Und im Judasbrief lesen wir, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf in eurem heiligsten Glauben, betet in Heiligen Geist. Und zusammengefasst bedeutet das, erstens, in vielen Situationen kommen wir mit unserem Verstand sehr schnell an unsere Grenzen, wenn wir für etwas konkret beten. Ist wie Paulus sagt, wir wissen oft nicht wirklich, was wir beten sollen. Und hier kommt uns der Heilige Geist zu Hilfe. Denn in Zungen kann ich beten, bis mir der Mund trocken wird. Ich wüsste nicht, was ich alles beten sollte, wenn ich für eine Stunde, nur eine Stunde konkret für Finanzen beten müsste, für unser neues Gebäude und alles, was hier passiert ist. Eine Stunde setze ich mich jetzt hin und bete jetzt konkret für Finanzen, beim Verstand. Ich könnte für großzügige Geber beten, ich könnte sie alle namentlich, ich könnte mir eine Liste machen. Ich meine, ich könnte schon irgendwo das ein bisschen ausdehnen. Ich könnte für großzügige Geber, für weitere Spenden, für finanzielle Wunder beten. Ich könnte für die SKB-Bank beten und danken und was ich alles kann. Aber wenn es darum geht, mit dem Denksinn, mit dem Verstand alleine für das alles zu beten, nach einer gewissen kurzen Zeit fällt mir nichts mehr ein. Und da bin ich der Einzige, dem es so geht. Und dann bin ich mir auch nicht immer sicher, ob das, was ich bete, überhaupt Gottes Wille ist, was ich bete. In vielen Sachen ja, aber oft kommen wir in Bereiche, wo wir es nicht genau wissen. Wir spüren irgendwo, hey, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Irgendjemand schon mal sowas gesagt zum Herrn, hey, ich weiß nicht, was ich da beten soll. Diese Situation überfordert mich in allen Ecken. Und da kommt der Heilige Geist und hilft meiner Schwachheit. Er weiß, welche Möglichkeiten es gibt. Er kennt die Antworten und die Lösungen. Er ist die dritte Person der Gottheit. Sodass ich weiß, wenn ich für eine Situation bete, ich spüre manchmal innerlich, dass ich für etwas bete. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich spüre, dass ich gerade dabei bin, das Problem zu lösen. Das zweite ist, es baut mich selbst auf. Die Bibel sagt, während wir in Sprachen beten, erbauen wir uns selbst. Wir stärken unseren eigenen Geist. Ich meine, in neuen Sprachen zu reden, ist ein Anzapfen einer übernatürlichen Dimension. Wenn das Reden in fremden Sprachen nicht übernatürlich war, dann, ich meine, und wenn es uns hilft, warum sollten wir es nicht wollen? Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Christen nicht dieses Beten in neuen Sprachen nutzen. Das sind die einen, die einfach noch nie davon gehört haben. Es fehlt einfach an der Erkenntnis, dass es das überhaupt gibt. Wie die Gläubigen in Samaria, die hatten noch nie davon gehört. Dann gibt es solche, die es nicht wollen, die einfach Angst davor haben, Angst, irgendwie die Kontrolle über sich zu verlieren, wenn da irgend so was Übernatürliches passiert. Was passiert, wenn ich an der Aldi-Kasse stehe und die Dame sagt, das macht 8,50 Euro? Was passiert, wenn ich darf dich beruhigen, es wird nicht passieren. Eine der grundlegenden Lehren des Neuen Testaments ist, dass der Geist dem Propheten untertan ist. Es wird nicht was über dich kommen, also kommt nichts über dich, was dich zu irgendwas zwingt. Keine Angst an der Aldi-Kasse. Aber manche Leute haben eben diese Ängste und sind dann, ich meine, es ist spooky. Ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, als Martina und ich zum ersten Mal davon gehört haben, dass es Christen gibt, die in diesen Sprachen beten. Mein erster Gedanke, Hexerei, klarer Okkultismus. Aber dann habe ich es in der Bibel gelesen und dann habe ich Leute kennengelernt, die Gabe hatten. Und das hat mich dann doch ein bisschen beruhigt. Dann gibt es natürlich auch solche, die Zeugen von allem möglichen Missbrauch charismatischer Gaben wurden und auf gut Deutsch die Nase davon voll haben. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und des Weiteren gibt es solche, die meinen, dass mit den Gaben des Heiligen Geistes habe nur für die Zeit der Apostel gegolten. Gibt es heute nicht mehr. Und der Lieblingsvers dieser Kritiker steht in 1. Korinther 13. Da heißt es, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Das hört sich im ersten Moment ganz logisch an, wenn man nicht weiterliest. Denn dann heißt es, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und Leute, das Vollkommene, von dem hier die Rede ist, ist das zukünftige Reich Gottes, wo Jesus seine Herrschaft hier sichtbar aufbauen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, in der Ewigkeit brauche ich sicher nicht mehr zu weissagen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendjemand im Himmel noch die Hände auflegen müsste. Aber da sind wir noch nicht. Das Vollkommene ist noch nicht da. Wir sind noch hier auf dieser Welt. Und ob das Sprachengebete, Heilungen, Prophetien oder alle anderen Gaben des Heiligen Geistes sind, wir brauchen sie jetzt. Sie sind ein Vorgeschmack auf das, was der Hebräerbrief die Kräfte des zukünftigen Zeitalters nennt. Und sie haben nicht aufgehört. Es hat zu allen Zeiten, seit 2000 Jahren, seit dem ersten Pfingsten bis heute, Gläubige gegeben, die im Heiligen Geist getauft wurden. Über zwei Jahrtausende hinweg. Aber es gibt auch keinen Zweifel, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes seit etwa über 100 Jahren drastisch zugenommen hat. In ganz anderen Dimensionen. Und ich sprach an Pfingsten über Los Angeles im Sommer 1906, über eine kleine Gruppe von 20 Leuten, die sich in einem alten, heruntergekommenen Schuppen einer Methodistengemeinde getroffen hatten, geleitet von William Joseph Seymour, dieser einäugige schwarze Prediger. Und was da geschah, war eine der spektakulärsten Erweckungen, die es je gegeben hat. Abertausende von Menschen erlebten die Taufe im Heiligen Geist. Es kam zu großartigen Heilungen, den ungewöhnlichsten Phänomenen. Leute lagen für Stunden am Boden, ruhten im Geist, andere zitterten, lachten, weinten. Viele wurden frei von dämonischen Bindungen und so weiter. Und Azusa Street, der Ort, wo man sich dort versammelte, wurde zur damaligen Zeit zum absoluten Inbegriff geistlicher Pfingsterweckung. Etwas, was sich weltweit ausbreitete von dort aus. Und wenn du es nachliest, im Internet gibt es genug Material darüber. Auch in Deutschland gab es fast zeitgleich dann vereinzelte Aufbrüche. Und 1905, 1906 kam es hier ebenfalls zum Durchbruch. Im Juni 1907 kam die sogenannte Zungenbewegung auch nach Kassel. Und Kassel ist für die Pfingstler in Deutschland ein besonderes Wort, ein besonderer Ort. Hunderte von Menschen nahmen teil an diesen Veranstaltungen. Und auch da ging es ziemlich turbulent zu. Und in den Chroniken heißt es, anfangs nahm die Versammlung noch einen ruhigen und normalen Verlauf. Doch dann wurde es so chaotisch, dass die Versammlungen auf Drängen der Polizei und der Stadtverordnung abgebrochen werden mussten. Also ich meine, wenn wir hier sowas erleben würden, dass hier der Bürgermeister vorfährt und sagt, wir müssen leider euren Gottesdienst einstellen, hier, das ist nicht mehr zu verantworten. Tumultartige Versammlungen. Und dem damaligen Leiter, der arme Kerl, Heinrich Dallmayr, dem ist das ganze Ding völlig entglitten. Und am Ende wurde Heinrich Dallmayr selber ein Gegner dieses Aufbruchs. Und dann passierte Folgendes. Am 15. September 1909 traten 56 leitende Männer der deutschen Gemeinschaftsbewegung in Berlin zusammen, um zu der deutschen Pfingstbewegung Stellung zu nehmen. Nach 19-stündigen Verhandlungen, ich halte mich gut fest, 19 Stunden Verhandlungen, wurde eine Erklärung verabschiedet, die als sogenannte Berliner Erklärung unrühmliche Geschichte machen sollte. Und die besagte, dass alles, was da passiert war, nicht von oben, sondern von unten war. Und das Ding hat die christliche Welt in Deutschland für fast ein Jahrhundert in zwei Lager gespalten. Die haben einfach behauptet, dass alles, was da passiert ist, ist von unten. Es ist nicht von Gott, sondern wer weiß woher. Und man hat das Kind natürlich mit Bart ausgeschüttet. Inzwischen hat sich alles wieder etwas beruhigt und man hat auch keine so große Angst mehr vor uns als Pfingstler und Charismatiker. Aber es ist keine Frage, dass bei solchen Aufbrüchen auch zuweilen Menschliches, Seelisches und eben auch Dämonisches abgeht. Und hier tragen Leiter eben auch eine besondere Verantwortung. Da ist Weisheit gefragt und da wird ganz sicher auch die Gabe der Unterscheidung der Geister benötigt. Denn selbst ohne große Aufbrüche findet sich im charismatischen Lager wie in keinem anderen eine unglaubliche Fülle extremer Auswüchse. Allein im Bereich des Prophetischen, ich meine, ich bin jetzt 37 Jahre als Pfingstler Charismatiker unterwegs, aber allein im Bereich des Prophetischen. Mich machen Christen nervös, die in jedem dritten Satz klarstellen, wie prophetisch sie sind. Der Herr hat mir dies gesagt und dann hat der Herr mir jenes gesagt und dann dies und das. Und ich weiß nicht, wie viele Propheten ich in den vergangenen 37 Jahren getroffen habe, die, wenn du näher hingeguckt hast, vorne und hinten ihr Leben nicht gebacken kriegen, aber zu jedem Topf einen prophetischen Deckel haben. Ich kann nicht mehr zählen, wie viele ich getroffen habe, die durch diese Dinge ihr Selbstwertgefühl aufpolieren wollten. Ich habe so viel Missbrauch in diesen Dingen erlebt. Oh Bruder, ich habe eben hat der Herr mir ein Wort für dich gegeben und ich soll es dir unbedingt weitergeben. Die Sache ist nur, diese prophetischen Dinge sind ein Minenfeld, wenn es nicht weise und im Willen Gottes gebraucht wird. Und die ganz Schlauen kommen dann immer, du, der Herr hat mir ein Wort gegeben, du suchst ja eine Ehepartnerin. Und ich habe dich gesehen mit einer netten Blondine, der hat blaue Augen und ich habe euch Arm in Arm gesehen. Prüf das mal. Ja, was für ein Schwachsinn. Was sind das für Prophetien? Jetzt trifft er eine Dunkelhaarige, verliebt sich in die. Und es geht alles gut und nach zwei Jahren haben sie einen Streit. Er wird ewig dran denken, vielleicht habe ich die falsche Frau geheiratet. Es sollte vielleicht doch eine Blondine gewesen sein. Das ist Gaga-Prophetie. Aber durch solche törichten Sachen pflanzt du etwas in Menschen hinein, was die Leute teilweise ihr Leben lang nicht mehr loskriegen. Der Herr hat mir einen Eindruck gegeben. Und besonders junge und schwache Christen lassen sich dadurch blendend beeindrucken. Ich habe noch vielleicht ein oder zwei Predigten. Ich werde sicher noch ein Musterbeispiel dafür geben, wo ich jemanden getroffen habe. Eine Person, die uns beide, Martina und mich, unglaublich fasziniert hat im Prophetischen. Meine Güte, die war unterwegs wie Paulus. Und als junger Christ bist du fasziniert davon. Aber oft sind diese Prophetien stumpfe Manipulation. Gott hat mir gesagt, was willst du denn dagegen sagen? Da gibt es nicht wenige, die sich durch diese Dinge öffentlich profilieren wollen. Und ich sagte das neulich schon, einige Propheten erlebt, das waren emotional euphorische Rumpelstilzchen. Die haben einen Tanz gemacht. An manche Auftritte erinnere ich mich noch nach Jahrzehnten, aber das, was sie gesagt haben, habe ich schon damals nicht richtig mitbekommen. Weil die ganze Aufmerksamkeit auf die Person gezogen war, nicht auf das, was sie zu sagen hat. Aber ein Prophet ist ein Briefträger. Er hat eine Nachricht von Gott. Er bringt einen Brief an eine Gemeinde oder eine einzelne Person. Es geht um den Brief, nicht um den Boten. Phil Brinkle, der Leiter unserer Bewegung, lässt niemanden eine Prophetie geben öffentlich, den er nicht wirklich kennt und auch vertraut. Wenn jemand einen Eindruck hat, dann kann er ihn aufschreiben und ihm zukommen lassen. Das Angebot mache ich heute auch mal, zum ersten Mal öffentlich. Falls jemand da ist und du hast unter der Woche irgendeinen Eindruck und sagst, ich denke, das ist von Gott, du solltest das öffentlich machen, dann schreib es mir auf den Zettel. Die Sache ist, er erzählte einmal auf einer Konferenz in England, in Bars, wo wir mal waren, dass eine Frau zu ihm kam und sagte, ich habe eine Prophetie. Und er sagt, ja, schreib es auf den Zettel, ich lese es vor. Und die Frau hat sich total entrüstet darüber. Er kann doch nicht ihre Prophetie vorlesen. Phil Pringle meinte, er lese ja immerhin jeden Sonntag Dinge von Paulus oder Petrus vor und nicht mal die hätten was dagegen. Hey, das hat dann mehr mit Profilierung zu tun als mit Geistesgabe. Wenn ich mein, nein, das ist meine Prophetie und ich muss hier vorne, sonst ist die Salbung weg. Bla, Unsinn. Wir hatten mal eine Person als Gast, die zum allerersten Mal hier war, vor vielen Jahren. Und das Erste, was sie machte, sie erzählte Andreas, meinem Sohnemann hier, der das Musikteam leitet, sie erzählte Andreas vorm Gottesdienst, dass Gott ihr auf dem Weg in die Gemeinde ein Lied gegeben habe, das sie singen soll. Dass der Andreas davon nicht so begeistert war, kannst du dir vorstellen. Und er sagt, es geht nicht so einfach. Und dann kommt das, was ich so abstoßend manipulativ finde. Da sagt diese Person, na gut, Gott hat mir das gesagt. Wenn du das verhinderst, musst du das vor Gott verantworten. Mir erzählte die Person dann noch, dass ihr Gott im Gottesdienst gesagt habe, nach dem Gottesdienst war das, ich sagte, nach dem Gottesdienst, Gott hat zu ihr geredet während der Versammlung, dass dies jetzt die C3 ihre Gemeinde sei. Gab dann ein Gespräch, wir saßen unten im Bistro und ich sagte ihr, dass er herzlich willkommen ist. Aber ich hatte das schon mitgekriegt von Andreas und ich habe ihr gesagt, ich möchte nicht, dass du irgendetwas zu irgendjemandem, zu irgendeiner Zeit prophetisch prophezeist, mit irgendjemand betest oder irgendjemanden belehrst für mindestens ein Jahr. Ich sage, lass uns mal zusammen kennenlernen, wenn du so als Volldampfprophet unterwegs bist. 2 Tage später habe ich eine Mail bekommen. Da hat sie mir geschrieben. Ich wurde von selbiger Stimme in mir, deren Herkunft du anscheinend in Frage stellst, an einen Ort geführt, wo ich in der Liebe Gottes jetzt angenommen werde. Eine Liebe, die so groß ist, dass kein irdisches Wort sie zutreffend beschreiben könnte. Ich dachte, wie schön für die Dame. Und Gott sei Dank für die Gemeinde. Da dürfen wir uns nicht wundern, dass gerade viele Evangelikale einen großen Bogen um Charismatiker machen. Was haben Heilungsdienste schon für Blüten getrieben? Was ist im Namen des Herrn nicht schon charismatisch mit sagenhaften Heilungen geworben und übertrieben worden? Und ich sage euch ganz ehrlich, die ersten Jahre als junger Christ, wenn ich unterwegs war, ich habe auch immer mal noch einen Holzscheit mehr draufgelegt, wenn was passiert war. Und ein bisschen übertrieben, um zu evangelisieren damit oder sonst was. Ich glaube definitiv an Heilung, aber ich habe in 37 Jahren in Hanau keinen Gelähmten erlebt, der aus dem Rollstuhl aufgestanden wäre. Ich frage mich schon des Öfteren im Nachhinein, was ist an Frucht geblieben von den ganzen inneren Heilungsdiensten, die besonders in den 90er Jahren unterwegs waren? oder Befreiungsdienste, wo Dämonen ausgetrieben werden, von deren Namen nicht mal Jesus gehört hat. Wir hatten vor Jahren mal ein Team in Hanau, das versucht hat, den Geist des Rock'n'Roll aus Walter Lennemann auszutreiben. Walter. Sie haben den Geist des Rock'n'Roll in Walter Lennemann identifiziert. Dr. Walter Lennemann, Doktor der Chemie, ein Wissenschaftler mit Haut und Haaren, der mit solchen Dingen, da könnt ihr Renate fragen, Renate, war dir Rock'n'Roll immer so, war nicht ganz so euer Ding, ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass es ein Geist des Rock'n'Roll war. Ich weiß noch, dass wir Walter und Renate mal besucht hatten und ich weiß gar nicht, wer auf die Rede kam und ich irgendwie auf Whitney Houston kam und Walter drehte sich hin und sagte, Whitney Houston, wohnt die in Hanau, kenne ich die? Ein Geist des Rock'n'Roll. Ladies and gentlemen, ich sag's euch. Das sind Befreiungsdienste, die Lehren aufstellen, die auf so dünnem biblischen Eis gegründet sind, da könnte kaum eine Fliege drüber laufen. Es geht mir nicht darum, darüber zu richten, aber eins weiß ich, diese Extreme bauen keine Gemeinde. Und im Gegenteil, viele dieser Dienste haben ganze Gemeinden gespaltet und zerrüttet und zuweilen das ganze christliche Lager lächerlich gemacht. Jesus hat aber gesagt, wir werden seine Zeugen sein, nicht sein Gespött. Und dann wird es eben spannend, weil trotz alledem, wir werden uns hüten, das Kind mit dem Bart auszuschütten. Das heißt, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein und wir brauchen diese Kraft. Jesus sagt in Lukas 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wenn du den Eindruck hast, du könntest mehr Power vertragen, keine christliche Strömung, ich habe es vorhin gesagt, verändert die Welt zurzeit mehr als Pfingstler und Charismatiker. Aber hier ist meine Herausforderung als Gemeindeleiter, auf der einen Seite zu ermutigen, uns nach den Gaben des Geistes auszustrecken. Und dazu fordert die Bibel uns ja auch auf, eifert nach den Gaben. Und auf der anderen Seite seelische oder sogar dämonische Auswüchse gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist der Drahtseilakt, auf dem ich mich befinde. Deswegen stehe ich da zumindest bisher, so Gott mir nicht irgendwas anderes sagt, so stehe ich bisher mit zwei Füßen auf der charismatischen Bremse, was unsere Sonntagsgottesdienste angeht. Und noch geht mir das Blenden dabei. Ich bin nicht bereit zu großartigen Experimenten. Ich möchte, dass jedes Gemeindemitglied an jedem Sonntag jederzeit einen Gast mitbringen kann. Und es ist meine völlige Überzeugung, dass die meisten Gäste weniger daran interessiert sind, wie charismatisch wir sind, sondern erstmal interessiert sind, ob wir alle noch normal sind. Wir sind hier in Deutschland, das ist nicht Südamerika, das ist nicht Afrika, das ist nicht Asien. Ich weiß nicht, was es ist. Auf anderen Kontinenten ist es wesentlich entspannter. Leute haben bei weitem nicht die Hemmschuhe, wie wir sie hier haben. Aber in Deutschland, meine Güte, du bist ja als Freikirche, selbst als Baptisten, die ja den besten Standing noch haben unter den Freikirchen, glaube ich, und die FEG und selbst da bist du Sektierer. Wer in Deutschland in eine Freikirche geht, ist ein Sektierer. In der großen, breiten Öffentlichkeit. Das ist in keinem Kontinent der Welt. Das ist in Asien nicht, das ist nirgends. In Australien ein bisschen, aber auch Amerika nicht. Aber hier ist es der Fall. Das heißt, jeder, der erstmal einen Fuß in eine Freikirche setzt, kommt mit riesengroßen Fragezeichen. Er kommt mit 500 Fragen. Und mein Wunsch ist, dass er 300 Fragen beantwortet bekommt. Nicht, dass er noch 600 neue dazu hat, wenn er rausgeht. Und ich meine alleine dieses Thema jetzt hier mit Gaben und Zungenreden und die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich weiß ja, ich kenne ja nicht jeden. Vielleicht sitzt heute schon der ein oder andere und sagt, uhuhu, das ist alles sehr spooky. Deswegen, ich brauche diese Planungssicherheit. Und bevor ich mich charismatisch aus dem Fenster lehne, brauche ich klare Ansagen. Wir hatten vor einiger Zeit einen Sonntag, wo ich einen Eindruck weitergegeben habe, mit dem ich eine ganze Woche gekämpft habe. Das war an einem Montagabend, als ich beim Einschlafen war, kriege ich das Wort Gottes. Am Sonntag wird jemand hier sein, der mit seinem Leben abgeschlossen hat. Du musst es ansprechen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich habe die ganze Woche dieses Wort geprüft. Und dann hatte ich hier die Predigt gehalten und am Ende der Predigt kriege ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, du gehst hier nicht runter, ohne dass du es angesprochen hast. Und das habe ich gemacht. Und es hat sich jemand gemeldet. Nicht drüber nachdenken, wer es sein könnte, aber ich habe die Erlaubnis dieser Person, das zu sagen. Ich habe das gemacht. Diese Person hatte mit ihrem Leben abgeschlossen an dem Montagabend, als ich den Eindruck kriege. Und ich habe ihr gesagt, es gibt Hoffnung und Gott wird dich da rausholen, egal wie schwarz und duster alles aussieht. Jetzt im Moment, der Herr hat einen Weg da raus. Ich wünschte, ich hätte heute vor einem Jahr den Eindruck für meinen Bruder gekriegt. Der hat sich heute bzw. morgen vor einem Jahr das Leben genommen. Ich wünschte, Gott hätte zu mir geredet. Und hätte gesagt, es ist jemand da in so einer Situation. Versteht ihr, was ich meine? Das sind die Dinge, nach denen ich mich ausstrecke. Wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Gott hat hier ein Anliegen. Deswegen sagt der Apostel Paulus, eifert nach euren geistlichen Gaben, am meisten aber danach, dass ihr prophetisch weissagen könnt. Weil das sind die Dinge, wo Gott mit einem Wort dein Leben verändern kann. Es ist wunderschön, wir hatten so viele prophetische Eindrücke früher gehabt in unserer Gemeinde. Und siehe, der Herr zeigt mir ein Bild und ich sehe ein helles Licht. Und ich sehe einen Blumenstrauß vom Himmel runterkommen. Und da hinten sind Vögel. Und der Herr sagt, es ist so schön mit euch. Please. Aber ein Eindruck von Gott, eine Weissagung, ein prophetischer Eindruck kann dein Leben für immer verändern. Wenn ich dir heute sagen könnte, ich habe einen Eindruck von Gott, dass du dabei bist, deine Ehe gegen die Wand zu fahren. Du bist dabei, in dieser Woche etwas zu unternehmen. Du hast schon einen Schritt geplant, etwas zu tun und du meinst, du kommst davon damit. Gott sagt dir, es wird offenbar werden und du wirst deine Ehe ruinieren. Es ist es nicht wert. Denk drüber nach. Sonntagmorgen, Planungssicherheit. Und darüber hinaus haben wir einen Encounter-Gottesdienst. Und mein innerer Eindruck ist, es ist nur eine Frage der Zeit. Den haben wir jetzt einmal im Monat. Ich glaube, dass die Zeit kommen wird, wo wir jede Woche so eine Veranstaltung haben werden. Weil die Dinge wachsen werden. Und es ist mein Wunsch, dass wir diese charismatische Plattform, wo Raum ist, auch mal Blödsinn zu machen, wo auch keiner jetzt vom Glauben abfällt, wenn eine merkwürdige Prophetie kommt oder sowas. Wir brauchen diese Encounter-Gottesdienste, weil die Sehnsucht ja auch da ist. Wir alle wollen ja mehr. Aber Sonntagmorgen ist nicht das Übungsfeld für mich. Das ist der Charisma, das ist unser Encounter-Gottesdienst, wo wir üben, wachsen und lernen können, weise mit diesen Dingen umzugehen. Macht das Sinn? Versteht irgendjemand, was ich gesagt habe? Lasst uns ausstrecken und lasst uns dafür beten. Ich möchte nicht irgendwo Dinge erleben, wo charismatische Feuerwerke abgefackelt werden und dann ein paar Leute irgendwo dermaßen über die Stühle hüpfen, dass du am Ende nur noch ein Chaos hast und die Gemeinde Schaden nimmt. Weil ich habe es leider zu oft erlebt. Es muss doch einen Weg geben. Und das sage ich Gott. Hä? Du hast mich hier als deutschen Michel in eine deutsche Michel-Gemeinde gesetzt. Und du hast doch auch einen Weg, den deutschen Michel auf eine deutsche Michel-Art zu begegnen. Auch übernatürlich. Und ich glaube, dass wir das erleben werden. Ich denke, dass es möglich ist. Wir haben unseren Platz. Ich muss ja nicht Gott sei Dank alles ausfüllen. Es gibt charismatische Gemeinden, Pfingstgemeinden, was es alles gibt. Aber wir haben einfach unseren Platz als C3, so wie Gott mich gestrickt hat, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Irgendwas muss er sich gedacht haben, dass er mich hier reingesetzt hat. Aber Sonntagmorgen, heute zum Beispiel, es ist der eine Schuss, den wir haben. Wenn du heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst bist, dann ist es mein Gebet schon vorher, dass du hier rausläufst und sagst, ja, sie sind halbwegs normal. Ja, ziemlich alt, da muss man sich gewöhnen dran, aber sie sind halbwegs normal. Ganz so verrückt, wie ich mir das vorgestellt habe, sind sie nicht. Das wäre schon mal ein Erfolg. Noch schöner wäre, wenn du rausgehst und sagst, irgendwas haben die, was Echtes. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Vater, wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in Jesus Christus begegnet bist, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Herr, und dass dein Sohn uns den Heiligen Geist gelassen hat, also die Welt verlassen hat. Und Herr, dein Heiliger Geist lebt in uns. Und wir wollen uns ausstrecken. Wir wollen uns ausstrecken nach dem Übernatürlichen, Herr. Aber Herr, wir beten auch und wir flehen zu dir von ganzem Herzen. Hilf uns mit allem, weise zu sein. Lehre uns deine Wege, Herr. Führe du uns in diesem Weg. Danke, Jesus. Amen.